Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zum Faktenflurfunk. Heute in der Ausgabe Oktober 2025. Und jeder, der unseren Flurfunk schon öfters gehört hat, weiß, dass wir am Quartalsende immer ein großes Quartalsreview machen. Und deswegen haben wir heute besonders viel Zahlen, Daten, Fakten und Flurfunk für euch mitgebracht, oder Simone?
Zarte Zahlen, Daten, Fakten ist es, glaube ich, nicht. Es ist, wie auch das letzte Mal hammerhart. Aber ich musste tatsächlich auch kurz überlegen, weil ich habe den September schon als sehr umfangreich empfunden. Das lag aber daran, dass du Juli und August nicht da warst. Also das heißt, da hatten wir so eine kleine Zusammenfassung zu machen und sind jetzt tatsächlich Ende drittes Quartal beziehungsweise Anfang viertes Quartal, Endspurt sozusagen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt werden die Kirschen reingeholt.
Bevor du mich fragst, wie der Titel hieß vom Newsletter, der Titel hieß, kommt die Auferstehung der Staffing-Branche wie zuvor über die flexible Personalbeschaffung, Klammer auf, Temp und Freelance, Klammer zu, Fragezeichen.
Genau, diesmal sehr direkt, weniger Bilder, auch gut.
Ja.
Und kommt sie denn?
Ja.
André, was ist die Antwort?
Sie werden nicht los, Paribus. Sie kommt. Sie kommt.
Sie kommt.
Sie kommt. Auf,
sie kommt?
Ja, sie kommt. Auf leisen Füßen kommt sie dahergekrochen. Sie verspätet sich wie die Deutsche Bahn, aber am Ende des Tages wird der Zug kommen. Wir werden einsteigen und nicht alle, aber viele werden mitfahren auf dem Zug.
Ja, dann sind wir jetzt so ein bisschen wie die Anke Engelke für die Deutsche Bahn, oder? Hast du mitbekommen, dass die so eine Social-Media-Kampagne jetzt machen mit so Comedian-Einschübe.
Ja, hab ich gesehen.
Genau, ja. Also sie versucht sozusagen die schlechten Fakten mit ein bisschen Wortwitz zu nehmen und das versuchen wir eigentlich irgendwie auch. Ne? Also deswegen, was die Anke Engelke für die Deutsche...
Anke Engelke der Staffing-Industrie nennen, Simone.
Ja, ich weiß gar nicht, ist noch ein Mann dazugekommen? Ich glaube, ich habe auch jemanden, einen Comedian gesehen. Ja, ja? Weißt du wen?
Nee. Ich bin nicht so ein deutscher Comedian, denkt. Aber ich habe den Mann auch gesehen, aber ich weiß nicht, wer heißt.
Nee, weiß nicht, wer ist. Okay, alles klar. Aber also das spoilert so ein bisschen. Wir haben jetzt sozusagen das Ende schon vorweggenommen, gespoilert.
Ja,
also es gibt eine positive, es gibt so ein paar positive Anzeichen, aber der Weg dorthin ist noch mit Reality gepflastert. Also deswegen, vielleicht magst du uns mal abholen, was so die Eckdaten sind, wie sich so das dritte Quartal dargestellt hat.
Ja, wir gehen mal wieder ganz schnell die Daten durch. Wie immer der Hinweis an der Stelle, die detaillierte Ausführung dazu ist im Newsletter auf Staffingpreneur zu finden. Aber reden wir erstmal über die grundsätzliche Marktlage in Deutschland. Rezession weiterhin vorherrschend in Deutschland. Der etwas positive Forecast wird zurückgenommen auf 0,1 bis 0,2 Zuwachs in 2025. Da lagen wir mal, ich glaube, letztens mal haben wir noch 0,5 oder 0,6 vorgekastet gehabt. Also der Aufschwung, die Finanzierung, die triggern nicht alle so schnell durch, wie wir uns das denken. Und deswegen verzögert sich das und das verzögert sich noch bisschen mehr ins 2026. Wir haben ja gedacht, es fängt gleich 2026 an. Aber die Konjunkturforecasts sagen, dass es frühestens 2026 realistisch ist. Das heißt eher Mitte 2026, damit einen breiteren Aufschwung auf. Und da liegen die Forecasts ganz weit durcheinander zwischen 0,6 und 1,3 Bruttosozialproduktwachstum oder Bruttoinlandsproduktwachstum in 2026. Punkt. So erstmal zum Wachstum und wer das kennt, das Format, weiß ja, dass wir als Branche, als Staffing-Branche direkt proportional abhängig sind vom Wachstum. Wenn das Wachstum hochgeht, dann geht es bei uns richtig hoch und wenn es runtergeht, geht es bei uns richtig runter. Deswegen ist diese Zahl so wichtig für uns. Ich habe hier gerade mal vor unserem Gespräch, wollte sie eigentlich gerade noch mit reinbringen, habe es aber nicht geschafft, weil ich festgestellt habe, dass meine Excel-Kenntnisse nicht mehr ganz erschur sind. Ich habe mal die Lünendonk-Zahlen vom Perm und Temp gegenüber den Bruttoinlandsproduktwachstum gelegt, um mal diese Kurve, die ich bis jetzt für den Gesamtmarkt habe, nochmal konkret auf Deutschland, auf Perm runterzulegen. Gibt sich ein ähnliches Bild? Können wir uns dann, werde ich im nächsten Newsletter mal reinbringen, können wir uns beim nächsten Mal drüber unterhalten. Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik und Finanzrahmen, da gibt's auch ein paar Kennzahlen, ein paar gute, ein paar schlechte, offene Stellen, konsolidieren sich, Kurzarbeit ist mit 200.000 relativ hoch. Es gibt einen Einkaufsmanager-Index. Das in Detail könnt ihr das alles nachlesen. Wichtig ist, diese schöne Beverage-Kurve, die ich da jeden Monat anfühlt, da haben wir sowas wie eine Bodenbildung. Und in dieser Beverage-Kurve, wenn man das über die Jahre sieht, also wir bewegen uns seit 2022 so nach rechts unten, Richtung zyklischer Arbeitsmarktkrise. Und da haben wir so eine Bodenbildung. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nicht mehr weiter runter, sondern wir haben uns irgendwie gefangen. Und dieses Fangen möchte ich jetzt gedanklich mitnehmen, weil dieses Fangen sehen wir öfters in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn man es halt einmal sieht, ist es vielleicht Zufall. Aber wenn man es zwei oder drei oder viermal sieht, dann kann man davon eine Tendenz ableiten. Und ich leite die Tendenz ab, dass wir da einen kleinen Aufschwung schon haben und der halt über die flexiblen Personalbesatzungsgeschäftsbereiche kommen. Ja, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Der IFA-Geschäftsklimaindex, der ist wieder ein bisschen runtergegangen, weil bestimmte Indizes im verarbeitenden Gewerbe- und Dienstleistungssektor im Handel sich unterschiedlich bewegt haben. Auch da kann man nochmal genau erreichen. Aber alle sagen irgendwie so unisono, die Talsohle ist erreicht, aber die Erholung wird länger dauern als erhofft. Und das ist so den Impuls, den ich gern mit rübernehme in die Staffing-Branche. Dann haben wir unseren Kulturindizes der Staffing-Branche. Da sieht man auch so, wenn du mir recht gibst, Simone, wenn du so drauf guckst, sieht es so aus, als wenn wir in so einer leichten Aufwärtsbewegung gehen, also dieses nach unten, nach unten, nach unten, was wir von 2022 gehabt haben, geht es eigentlich immer so leicht nach unten. Und irgendwie im Februar 25 sehe ich, charttechnisch haben wir da im Q2 die Talsohle erreicht gehabt und jetzt geht's wieder so ein bisschen hoch. Und das ist natürlich ein schöner Impuls, auf dem wir uns nicht ausruhen können, aber indem wir wenigstens ein Stück weit Hoffnung aufbauen können. Und wir wissen ja, im Vertrieb gehört auch immer die Einstellung dazu. Und deswegen an der Stelle eine positive Einstellung. Und das untermauern wir jetzt gleich nochmal anhand unterschiedlichen Daten. Ich habe einen kurzen Exkurs in die Schweiz gemacht, weil ich da diese Tendenz auch sehe, dass in der Schweiz Personalverleih, also was in Deutschland Arbeitnehmerüberlassung ist, auch eine leichte Tendenz, also der Rückgang nimmt ab, ja, also wir bewegen uns langsam wieder in eine Wachstumszone, was ich sehr gut finde. Und das sehen wir übrigens in der Freiberuflichkeit, und da kommen wir zum deutschen Staffingmarkt, sehen wir das auch. In Q3 2025 haben wir gegenüber den Q2 in den Stellenanzeigen auf freelance.de, die da geschrieben sind, ein Wachstum von 7,5% gesehen gehabt. Im Jahresvergleich immer noch negativ, aber das erste Mal, seitdem wir das machen, ich kann mich gar nicht erinnern, Simone, seit 12 Monaten ist es das erste Mal, dass in diesen Quartalsvergleichen die freiberuflichen Stellen wieder mehr werden, was ja ein Hinweis darauf sein könnte, dass oder ist meines Erachtens nach, dass mehr am freiberuflichen Markt los ist. Oder siehst du es anders?
Ja, definitiv. Ne? Also ein Teil ist sicherlich vielleicht auch so das Thema Sommer und Urlaub, muss man vielleicht auch noch so ein bisschen mit berücksichtigen, dass dann wieder ein Ausgleich stattfindet. Aber wenn du sagst, ich habe das jetzt auch nicht so direkt im Blick, dass die letzten 12 Monate eigentlich die Zahlen immer ins Minus gingen und das jetzt das erste Mal ist, dass wir wieder einen Pluswert haben, der nicht nur plus 0,5% ist, sondern auch signifikant, plus 7,5%, dann ist das doch eine schöne Nachricht, die jetzt nicht nur auf den Sommer zurückzuführen ist, ne? Weil der hat ja in den vor 12 Monaten auch stattgefunden.
Ganz genau, ganz genau. Und jetzt kommen wir auf unser gebeuteltes Kind, die Arbeitnehmerbelastung in Deutschland. Da gibt's ja seit gefühlt Ewigkeiten keine tollen Nachrichten mehr. Und unser Schwesterverband der GVP schreibt auch, dass wir in der Phase der Bodenbildung sind und dass sie davon ausgehen, also wenn man die neu gemeldeten Stellen angucken, da gab es 5,8% plus gegenüber August. Kann sein, dass dann so ein Sondereffekt war. Es gibt ab und zu da in diesen Stellenmeldungen immer so einen Sondereffekt. Das hatten wir letztes Mal schon diskutiert, glaube ich, im Frühjahr des Jahres. aber auch da ein kleiner Anstieg zu vermelden und auch da erstmal ein positives Signal. Und jetzt kommt das Wichtigste, weil fast alle Staffing-Unternehmen machen irgendwas mit Festanstellung. Also es gibt ja kaum Staffing-Unternehmen, die Festanstellung nicht machen. Im Bereich Festanstellung, wenn wir auf den Indeed-Barometer gucken und den Stellenanzeigen, die gepostet sind, schreibt auch Indeed das aktuelle Plus. Ja, es gibt ein kleines Plus, ist erfreulich, aber noch kein Beleg für eine Trendwende, eine Nachhalterung ist frühestens 2026 zu erwarten. Also im Perm ist eine Bodenbildung. Wir sehen auch charttechnisch, dreht sich das erste Mal in so eine U-Form, also mit so einem unteren Schenkel von U. Auch da ist eine kleine Aufwärtsbewegung, aber Perm ist natürlich nachgelagert und das, ne, die alten Hasen und Hasinnen kennen das in den letzten 20 Jahren. Contract oder Temp sind grundsätzlich erstmal die Skills, die auf eine Wirtschaftserholung reagieren und Perm ist dann etwas zäher, 6 bis 9 Monate hinterher neben dem Trend. Das heißt, ich hoffe, dass wir dann einen klaren Trend auch hier zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres sehen werden, damit wir dann in allen drei Vertragsarten positiv ins Jahr starten können.
Also um einfach auch das Thema nochmal zu untermauern, ne? Du hast ja gesagt, künden die Arbeitnehmerüberlassung und die Freiberuflichkeit entsprechend schon von der Trendwende. Da hast du ja jetzt auch gesagt gehabt, dass die neu gemeldeten Stellen aus der Zeitarbeitsbranche eben einen saisonbereinigten Zuwachs von 5,8% gegenüber August haben. Was ich auch noch hinzufügen möchte, um da diese positive Entwicklung zu unterstützen, ist eben, dass der Anteil der Zeitarbeit an allen Stellenmeldungen erstmals seit August 2024 wieder über der 20-Prozent-Marke liegt, also bei 20,1%. Also das heißt, es werden wieder mehr Stellen auch von der Zeitarbeit gemeldet und ausgeschrieben, was letzten Endes natürlich eben auch schon mal so einen kleinen Rückschluss auf die Kundenunternehmen zulässt, die da nämlich wieder auch mehr suchen. Also deswegen, ja, es ist so ein zartes Pflänzchen. Wir wollen es nicht zu sehr angucken, nicht, dass es sich verschreckt und wieder zurückzieht sofort, aber wir wollen es auch nicht missachtet lassen, dass sich da möglicherweise was Gutes entwickeln kann, ja, als Vorbote.
Genau. Wenn wir nochmal in Perm ein bisschen tiefer reingehen, da gab es einen neuen Report von Indeed, auf den bin ich aufmerksam gemacht worden, als ich beim Netzwerkevent in Düsseldorf war, von dem lieben Indeed-Kollegen. Die haben nochmal die Region untertaucht und das habe ich bis jetzt so noch nie wahrgenommen gehabt. Finde ich auch nochmal ganz interessant. Nordrhein-Westfalen plus 2%, Baden-Württemberg plus 1,6, Bayern 0,6, Rückgänge in Berlin 1,9 und Hamburg. Das heißt, die großen Wirtschaftszentren sind leicht im Plus, während die Stadtstaaten unterdurchschnittlich abschneiden. Das fand ich auch mal ganz interessant, das in der Stadtperspektive zu sehen. Und ja. Die Erholung an den Stellenanzeigen, da wo es hochgeht, ist stark branchenabhängig. Einzelhandel fast 10%, Medizintechnik habe ich jetzt öfters auch im Business gehört, plus 4% fast, Büro und Verwaltung 3,7, Lagerhaltung 3,5, Buchhaltung 3,0, Softwareentwicklung minus 3,5, Projektmanagement minus 3,3, Elektrotechnik minus 4,7, Marketing minus 5,7. Also leider noch sehr viel White-Collar-Skills dabei, Wald- und Wiesen-Skills, wie wir sagen würden, die immer noch im Abschwung sind.
Ja.
Ja, so ja, dazu also.
Ja, bei den Regionen, vielleicht nur der Vollständigkeit noch halber nochmal, aber ich glaube, das Saarland hat es, glaube ich, nicht erwähnt. Ne? Also positive Dynamik. Nee.
Es ist
in NRW,
klein.
In Nordrhein-Westfalen. Ja, aber vielleicht auch gerade deswegen gar nicht uninteressant, ja, da mal ein Auge hinzuwerfen, weil die haben im Vergleich.
Was passiert eigentlich im Saarland?
Ja, genau. Was passiert eigentlich im Saarland? Weil regional die höchsten Wachstumsraten hatten, ne? Also positive Dynamik, NRW plus 2,0%, Baden-Württemberg plus 1,6%, Bayern plus 0,6% und Saarland plus 9,2%. Also ich weiß jetzt nicht, auf welche Zeiträume sich das bezieht, ob das für Monatsvergleich oder ist es
year to year?
Ja. Okay. Dass man da auch nochmal guckt, weil ganz ehrlich, also ich habe ehrlicherweise auch noch nie gehört, hey, ich bin Personalberater, fokussiert auf Saarland. Entschuldigung. Ich habe echt letzte Woche, ist das erste Mal passiert, dass ich an einem Tag sämtliche Termine absagen musste, weil ich keine Stimme hatte. Und ja, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen im, im Hösteln. Deswegen sorry, wenn das manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Aber nee, Saarland, spannend. Also musst du mal nochmal gesagt haben.
Eine Sache stand da auch noch drin im Indeed, habe ich mir so noch nie drüber Gedanken gemacht. Weiß nicht, ob du dir drüber schon mal Gedanken hast, was die Agilität von bestimmten Jobgruppen angeht. Ja, da stand drin, dass die Wechselgruppe in Medizin, Pflege sehr unterdurchschnittlich ist, aber in den klassischen Angestelltenfunktionen überdurchschnittlich. Da ist also mehr Bewegung drin. Und es ist ein interessanter Aspekt in dem ganzen Stellenausschreibung an sich. Also wie viele Stellen ausgeschrieben werden, ist das eine. Aber wie die Mobilitätsquote in der spezifischen Stellengruppe ist, ist nochmal was anderes. Gerade wenn man jetzt über kandidatengetriebene Marken oder Contingent und so weiter sprechen oder ob man einen Contingent-Vertrieb regional oder bundesweit aufbaut und so weiter und so fort, ist das nochmal eine interessante Perspektive, Jobmobilität von unterschiedlichen Skills, also zu lesen bei Indeed.
Jetzt muss ich gerade nochmal, jetzt ist mein Hirn hängen geblieben, ob man Contingent regional oder deutschlandweit aufbaut. Das würdest du in Zusammenhang mit der Agilität, Jobagilität stellen? Inwiefern?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil normalerweise, und correct me if I'm wrong, also ich sag mal, dieses Contingent-Modell lebt ja im Idealfall sehr stark auch vom Thema Multiplikation, ne? Also Kandidaten auch mehrfach eben wiederverwenden, proaktiv auch anbieten und so weiter. Wobei sich da auch gerade in der Festanstellung eher die regionale Fokussierung sehr ausgebildet hat, damit man eben Kandidaten auch mehrfach vorstellen kann, damit die auch nicht umziehen müssen. Aber egal, vielleicht war es auch einfach nur so erwähnt und hatte keinen tieferen...
Also
keinen tieferen Purpose.
So, vielleicht mal grundsätzlich geringe Mobilität ist ein intensiverer Wettbewerb um die Fachkraft und dadurch würde ich sagen, der Kandidat noch mehr oder die Kandidatin noch mehr wert, als der Kandidat sonst wert ist. Das heißt, in Berufsgruppen mit geringer Mobilität ist der Kandidaten getriebener Ansatz noch mehr werthaltiger, weil du viel mehr Chancen hast, beim Kunden reinzugehen, weil er so keine Profile bekommt.
Ja, true, genau. Hängt jetzt weniger mit der Regionalität zusammen, aber eher so dann wirklich auch dieses, na, wie einfach oder schwer ist es jetzt eher ein kandidatengetriebener Markt oder ein kundengetriebener Markt, wie einfach oder schwer ist es, Jobs zu bekommen und wie einfach oder schwer ist es, dir eine Kandidaten zu bekommen. Ne? Aber definitiv Wechselquote. Okay.
Genau.
Spannend.
Und dann abschließend das obere Segment der Festanstellungsvermittlung anzugucken. Der BDU hat seine Zahlen veröffentlicht und zeigt ein Bild, dass das den größeren, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, den Schreck Personalberatern, also den großen Executives, geht es besser als den kleinen und mittelständischen. Aber dazu wolltest du auch was sagen, oder?
Nee, ich habe es mir nochmal angeguckt und also dieses, genau, viele kleinere Berater haben zu kämpfen, liegt aber auch daran, dass sie oft vom Netzwerk gelebt haben, viel von Empfehlungen gelebt haben und irgendwann den Sprung verpasst haben, wieder aktiv in die Akquise zu gehen. Also deswegen würde ich das jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen weniger auf die Wirtschaft beziehen. Klar, hat es auch einen Einfluss, aber ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie schnell sind die Berater auch wiederum in die Aktivität bekommen. Was ich halt spannend fand, war diese eine Grafik, die da mit drin war, die aufzeigte, wie die Berater jetzt versuchen, die fehlenden Umsätze in der Personalberatung entsprechend auszugleichen. Ne? Und da hat sich tatsächlich eben auch das Thema Executive Coaching als Top-Dienstleistung irgendwie herauskristallisiert, dass man sagt, okay, wenn die Kunden schwieriger zu bekommen sind, kriege ich eigentlich mehr Ansprachen von Kandidaten, ob man nicht irgendwie helfen kann. Und da hat der ein oder andere das für sich als Modell entdeckt, so eine Art Führungskräfte-Coaching zu machen im Sinne von, wie bringe ich dich gut an den Arbeitsmarkt? Leadership Advisory als zusätzliche Dienstleistung sonstiger HR-Beratungsfelder, Suche von Interim-Managern und Management Development, so als Ausgleich. Und ich finde das spannend. Also ich observiere es tatsächlich häufiger, diese ersten beiden Punkte, Executive Coaching und Leadership Advisory. Und finde es spannend, sage ich mal, weil man das natürlich auch kontrovers diskutieren kann, in dem Moment, wo ich jetzt das Executive Coaching auf die Fahne rufe, dann muss ich ja auch eine gewisse Professionalisierung dieser Dienstleistung vornehmen. Also das heißt, mein Kandidat wird mir jetzt nicht 3.000 oder 5.000 Euro zahlen, nur dafür, dass ich mal durch seine Bewerbungsunterlagen schaue und ja ihm da so ein paar Tipps für Interviews gebe. Also das heißt, ich stehe denen so ein bisschen indifferent gegenüber, weil die Frage ist, ich nehme natürlich dann auch Hauptfokus weg oder ich nehme dann Fokus von meinem Hauptgeschäft weg, mache da weniger, aber genau das, was ich da weniger mache, könnte ich vielleicht vertragen, um vertrieblich wieder mehr reinzugeben und eben auch einfach bei meinem Stammthema zu bleiben. Deswegen finde ich da auch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, tatsächlich das Produktportfolio eben auszuweiten oder wann sollte ich vielleicht die Zeit, die Kapazität, die ich habe, mehr in Vertriebsaktivitäten wieder investieren? Das finde ich irgendwie eine spannende Frage. Was denkst du denn darüber?
Könnte man mal einen LinkedIn-Artikel drüber schreiben. Kommt der Bauchladen vor dem Herzinfarkt?
Ja, ich habe tatsächlich vor einem Jahr oder so oder anderthalb mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die da irgendwie hieß, ob Manager-Coaching jetzt sozusagen der Heilsbringer ist, weil ich das schon sehr, sehr früh festgestellt habe, dass dann sozusagen die Berater gerade, ne, die klassisch aus der Industrie kommen, so klassisches Executive-Geschäft gemacht haben und jetzt dann feststellen, da kommt jetzt irgendwie, da klopft nichts mehr an meine Tür, dafür klopfen aber Kandidaten, kann man da nicht was draus machen, eben ihr Portfolio verändern. Und meine Position dazu war damals eben ganz klar, weil ich natürlich auch, ja, ich kenne viele Berater, die diese Entscheidung treffen, und das hängt oftmals damit zusammen, dass sie halt nicht wirklich in die Aktion gehen wollen. Und meine Position war damals eigentlich dann zu sagen, bevor ihr anfangt, ein neues Geschäftsfeld aufzumachen, wo die Problematik ja dieselbe ist, das heißt, ihr müsst ja in irgendeiner Form auch Vertrieb machen, ihr braucht auch erstmal Zeit, euch da reinzuarbeiten, das aufzubauen, dass es ein professionelles Level hat, etc., versucht erstmal den Vertrieb in der Kerndienstleistung entsprechend hoch zu scalen, weil ihr sonst das Problem einfach verschleppt. Na, in dem Moment, wo ich vertrieblich nicht tätig werde in meiner Kerndienstleistung und dann mich auf was anderes konzentriere, die werden mir auch nicht die Bude einrennen. Ja, die werden vielleicht mir ein einigermaßen erträgliches Auskommen gewährleisten, je nachdem, wie mein Anspruch ist sozusagen an mein Leben. Aber früher oder später wird man auch da an den Punkt kommen, sich über aktiven Vertrieb Gedanken zu machen. Und ich finde es halt dann einfach nur verschoben in dem Moment, wo ich es halt nicht wirklich auch in meiner Hauptdienstleistung versucht habe. Ja,
ja, interessanter Punkt.
Wobei halt das Thema aber auch, ne, wenn man jetzt das Thema Leadership Advisory Beratungsprojekte anschaut, viele aus dem klassischen Executive Search, aus diesem klassischen mandatierten Geschäft, haben ja eine relevante Industrieerfahrung. Und da kann es durchaus auch schon ein Thema sein, eben weil sie fachlich sehr viel wissen, das tatsächlich auch miteinander zu kombinieren. Also ich weiß, dass es manche auch nutzen für einen vertrieblichen Ansatz, ne, dass man einfach sagt, hey, wenn ich in dieses Beratungsprojekt reinkomme, ergeben sich dann zwangsläufig Stellen auch irgendwie, und dann bin ich eben gleich auch an erster Hand dabei zu sagen, ich mache das auch, ne? Also es ist, ich finde es gut, wenn man damit Umsatz ausgleichen kann. Das margenstärkere Geschäft, sorry, aber ist am Ende trotzdem der Executive Search, und die Gefahr ist halt einfach, dass ich verpasse, eigentlich mein Kerngeschäft entsprechend weiterzuführen, ja, und mich dann eben auf diese Lower Levels fokussiere. Wobei man auch das wieder hochdrehen kann. Anyway, egal. Ich kenne auch so ein paar Berater, die haben jetzt wirklich dieses Executive Coaching richtig hochgedreht, dass sie damit richtig gut Umsatz machen. Aber am Ende muss man sich auch da Gedanken darüber machen, wie kriege ich dann das Volumen hin? Und dann sind wir wieder beim Thema Marketing und Sales. Aber gut. Das dazu.
So viel dazu. Das war zum Montag. Okay.
Ja, ja, also habe ich auch mal ein bisschen was gesagt.
Das ist so schön. Das ist sehr wertvoll.
Finde ich auch. Ich höre mich auch immer mal gern sprechen.
Geht uns allen so in der Branche.
Apropos, André, ich höre dich auch gern sprechen. Bist du denn eigentlich schon prepared für nächste Woche? Staffing Pro, 22.10. um 9.20 Uhr, oder? Du hast wieder den 9 Uhr oder 9.20 Uhr?
9.20 Uhr, ja, den Gehaltscheck.
Du hast ja den Opener-Slot.
Den Opener-Slot, ja. Der Marktschreier darf starten. Und ja, der Präsentation also die Auswertung stehen, die Präsentation steht noch nicht ganz, da muss ich ehrlich sein, sind wir aber noch dran. Gibt ein paar tolle Findings, können wir uns definitiv im nächsten Fakten- und Flugfunk drüber unterhalten, machen wir einen kleinen Exkurs Gehälter in der Staffing-Industrie, haben ein paar tolle Sachen rausgefunden. Haben nicht alles rausgefunden, was wir rausfinden wollten. Ja, wir wollten regional, städtebasiert mehr. Da hätten wir aber einfach mehr Stimmen gebraucht, mehr Teilnehmende. Sind die Aussagen dann nicht signifikant. Wenn dann irgendwie 15 Leute in Dortmund irgendwas ankreuzen, dann ist es zu wenig, oder 30 in Augsburg. Das hat leider nicht funktioniert, aber zu Gender, zu Gehalt, welche Geschäftsbereiche mehr verdienen, ist die Wechselmotivation im Job abhängig vom Gehalt oder von der Provision. Und da haben wir ein paar tolle Sachen, die ich jetzt natürlich nicht spoilern will. Kommt alle vorbei, 29 Staffing Pro.
Genau, 29. Wer noch eine Karte braucht, also sowohl ich als auch, ich glaube, André, du hast auch noch ein Kontingent, oder?
Ja, natürlich.
An Freikarten, ihr könnt uns gerne anschreiben über LinkedIn. Und was würdest du jetzt so zusammenfassend sagen, für wen ist die Staffing Pro geeignet? Jetzt mal weg vom Marketing-Claim, dass natürlich alle der Staffing-Industrie vorbeikommen sollen, aber für wen ist es besonders geeignet?
Oh, jetzt hast du mich natürlich auf meine ehrliche, also wir sind ja mit dem HRM-Institut dabei, die Staffing Pro als Messe für Staffing, externe Personalbeschaffung zu etablieren. Und ich muss schon ehrlich sagen, dass es in den ersten Jahren sehr templastig war. Ja, wir jetzt über die Jahre aber mehr auch White-Collar-Unternehmen durch unser Teilnehmen und Input mit da reinbekommen haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass der Gunnar Belden, der im Vorstand beim BDU ist, weil wir haben ja gerade über die BDU-Zahlen gesprochen, der da auch jetzt auftritt und redet, glaube ich, sind wir unserem Ziel auf jeden Fall ein Stückchen weiter, dass es wirklich ein gesamthafte Messe ist für unsere Branche. Das heißt, dass wir uns nicht abgrenzen von irgendeiner Geschäftsart oder Geschäftsbereich oder Skill oder White oder Blue Collar, sondern dass wir da wirklich alle einmal im Jahr zusammenkommen. Also sind wir auf einem guten Weg, noch nicht ganz hundertprozentig da, aber auf einem sehr guten Weg. Und das bedeutet, dass eigentlich alle Führungskräfte im Staffing meines Erachtens noch dahin gehen sollen, um sich an den Ständen über die unterschiedlichen Marktteilnehmer, Vendors, Systemanbieter, Berater, alles, was da so kreucht und fleucht, zu informieren, bei den interessanten Vorträgen dabei zu sein. Du trägst ja auch vor, oder Simone? Und sich da aufzuschlauen, auszutauschen und unsere Industrie besser zu machen, voneinander zu lernen und die richtigen Impulse fürs nächste Geschäft mitzunehmen.
Ja, also auf jeden Fall Führungskräfte beziehungsweise alle Selbstständigen, ne, also das Thema KI-Automatisierung wird ja sehr stark auch getrieben und wir haben zum Glück eine der wenigen Vorträge, André, die nichts mit dem Thema direkt zu tun haben, dass man das auch mal so ein bisschen nochmal relativiert, aber jeder, der sich auch Gedanken darüber macht, wie kann ich meine bestehenden Geschäftsprozesse verbessern mit der Unterstützung von Technologie, von Tools, Anbietern, die werden dort definitiv fündig, können sich da einmal durch die Reihen auch sneaken und schauen, was gibt's denn da eigentlich so für Möglichkeiten, was lässt sich aktuell tatsächlich schon durch Technologie optimal unterstützt eben auch abbilden, also Stichwort Digitalisierung, Automatisierung und möglicherweise auch mit KI Unterstützung, also das finde ich da ein wichtiges Thema, alle, die auch vor der Entscheidung stehen, für welches CRM soll ich mich gerade entscheiden, ja, oder da irgendwie so Themen haben, die haben da natürlich geballt vor Ort ganz viel Kompetenz und Möglichkeit, auch zielgerichtet ins Gespräch zu kommen. Und unabhängig davon, du sagst es schon, eben auch die Vorträge, man sollte sich tatsächlich das Programm im Vorfeld mal anschauen, dass man jetzt nicht so ganz frisch und unbeleckt reinfällt, weil die Vorträge gibt's auch nur zu gewissen Slots, ja, weil am Ende ist es immer noch eine Messe und die Aussteller sollen eigentlich im Vordergrund stehen, also sich da im Vorfeld auch mal zu erkundigen, wo will ich denn eigentlich auch teilnehmen, wo möchte ich mir, zu welchen Themen möchte ich mich aufschlauen, das kann Sinn machen und unter dem Aspekt vielleicht auch für den operativ tätigen Personalberater hier und da interessant, weil ich glaube, sowohl Gunnars Vortrag sehr konkret ist, da geht's, glaube ich, ums Thema Verhandeln, ne, Bei mir wird es ums Thema Personalvermittlung gehen. Also ich bin auch einer der wenigen, der da versucht, eben im White-Collar auch gerade das Thema hochzuhalten, Personalvermittlung, Personalberatung dort auch anzuziehen. Und genau, also bei mir tatsächlich, der Titel ist Hype Personalvermittlung, was ist tatsächlich dran? Weil das natürlich in den letzten Jahren in der Zeitarbeit sehr stark auch getrieben wurde als die Alternative zum schwächelnden ANÜ-Geschäft. Es haben sich viele versucht und für die meisten oder für viele war es auch irgendwie nicht so erfolgreich, woran lag's? Und da auch am Ende aber auch der Brückenschlag für alle diejenigen, die wirklich rein im Thema Personalvermittlung, Personalberatung tätig sind. Woran liegt's da eigentlich, dass Erfolg und Umsatz regelmäßig scheitern oder nicht die Ziele entsprechend erreicht werden? Also auch gern da vorbeikommen.
Welche Tab-Firma hat es denn am besten geschafft, Personalvermittlung aufzubauen?
Bitte nochmal?
Welche von den Marktteilnehmern, die du kennst, welche Temp-Firma originär hat es am besten geschafft, in den letzten 2 Jahren Personalvermittlung aufzubauen?
Boah, das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich eigentlich in den Bereichen gar nicht so tief drin bin, um das wirklich zahlentechnisch beurteilen zu können.
Das hättest du natürlich sagen können, die du gecoacht hast.
Ja, ich habe tatsächlich eine im Hinterkopf hängend, aber bei mir ist halt dann auch immer so, wenn ich Sachen sage, dann will ich halt, dass es 100% Fundament hat und nicht eine subjektive Wahrnehmung ist. Deswegen natürlich im ersten Schritt erstmal die, aber ich kann es ja gar nicht so genau sagen. Ich weiß es nicht. Aber es ist vielleicht auch eine Wahrnehmungssache, wo nimmt man das Thema Personalvermittlung immer wieder auch aktiv wahr. Und da kann ich zum Beispiel auch die Randstadt Personalberatung nennen, die auch regelmäßig im Bereich Personalberatung auch ausgezeichnet wird, ja, als Top Headhunter. Und bei denen ich.
Randstadt Personalberatung. Mhm,
genau.
Und da trainierst du?
Ja.
Ah, okay. Wusste ich gar nicht.
Du, es gibt so ein paar Dinge, die du noch nicht von mir weißt, André.
Ja, das ist schade. Ich dachte eigentlich, wir haben eine offene.
Genau, wir haben die Wiesen miteinander verbracht. Nein. Da muss es doch eigentlich keine Geheimnisse mehr geben. Aber ja, gibt schon noch ein paar.
Und diese Randstadt Personalberatung ist ein Teil von Randstadt Professional Services.
Also genau, gehört einfach zur Randstadt-Gruppe. Ne? Wie jetzt genau die Strukturen und internen Bezeichnungen sind, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, die heißen sogar Randstadt Talent Solutions, ne? Meine ich, aber jetzt nicht, für mich läuft es unter Randstadt Personalberatung. Grüße gehen raus an die Eva Maria Sieland.
Ja, Grüße gehen raus und ich habe ja viel Feedback auf meinen Marktvergleich, Staffing Check bekommen, wo ich hatte da mal S3 mit Hayes, S3 mit Michael Page, die unterschiedlichen Zahlen und Randstadt, Randstadt im Vergleich zur Deko. Adeko hat ja die Randstadt überholt und seitdem schaue ich mir Adeko und Randstadt mal genauer an und was die so richtig machen oder was die nicht so richtig machen. Und Flurfunk, ich habe gehört, dass die Randstadt, von der du gerade gesprochen hast, massiv ihr Niederlassungsprofil zurückfährt, also aus der Fläche rausgeht und in sogenannte Talent Center sich zurückmigriert. Das heißt, von ihren über 350 Niederlassungen, die in Deutschland gehabt haben, auf eine deutlich Zahl unter 100 gehen wollen. Das heißt, in Bayreuth wird es jetzt in der Zukunft keine Randstadt mehr geben oder in Buxtehude, sondern halt wirklich nur noch die größeren Städte. Also da ist richtig Druck auf dem Kessel, weil über die Quartalszahlen oder die Jahreszahlen haben wir ja schon mal gesprochen gehabt. Und da geht bei einigen Marktteilnehmern gehen gerade die Bremsen an, die Notbremsen. Ja. Und da, glaube ich, gehört Randstadt ein Stück weit dazu.
Das ist natürlich massiv, ne? Ja, zumal jetzt gerade, sag ich mal, doch einige Dienstleister dieses regionale Netz und dieses Kunden vor Ort besuchen können und wirklich auch zu Kunden fahren, als eine der USPs auch positionieren und darüber auch versuchen, Kunden zu gewinnen beziehungsweise auch zu halten. Ne? Dass man sagt, okay, wir agieren jetzt nicht nur am Telefon und übers Internet, sondern wir fahren tatsächlich auch noch raus und lassen uns da vor Ort sehen. Das ist natürlich komplett entgegengesetzt zu dem, was Randstadt jetzt dann auch gerade offensichtlich irgendwie entschieden hat.
Ja, am Ende des Tages muss der Kunde das auch zahlen oder es muss bezahlbar sein. Und das bedeutet natürlich extrem viel Overheads. Wenn man kleine Niederlassungen hat mit 1, 3, 5, 6, dann ist jemand krank, dann ist jemand dann sitzen da 2 Leute rum, aber man hat trotzdem 3.000 Euro Miete, keine Ahnung. Das muss ich dann in der Vermittlungsprovision ja auch wieder reflektieren. Und wenn der Kunde, der regionale Aspekt nicht so wichtig ist und am Ende das dann mit jemandem mit einem Engländer einkauft oder jemand, der dann in München sitzt und nicht in Bayreuth, dann ist die Wanderungsbewegung dann halt mittelfristig klar.
Ja, also ist nochmal auch eine Möglichkeit, sich nochmal stärker zu positionieren und auch zu differenzieren, ne? Wenn man in dem Moment, wo man diese Bewegung nicht mitmacht und dann auch Kunden, die gerade dann das auch vorteilig äußern oder wünschen, dass man vor Ort ist, dass man dann eben auch darauf hinweist, dass sich das entsprechend in den Faktoren auch niederschlagen sollte, weil ich kann nicht alles wollen und am Ende nichts bezahlen wollen. Ne? Das ist schon immer so gewesen.
Ja, ist so. Aber jetzt muss man noch sagen, wann ist denn dein Verlag? 15 Uhr irgendwas?
Ach so, nee, Primetime, natürlich, Second Primetime. Primetime ist natürlich 9:20 Uhr. Nein, mein Vortrag ist von 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr. Also das heißt, noch genügend Zeit zwischen deinem Vortrag und meinem Vortrag, sich durch die Gänge zu bewegen, so ein bisschen rumzusneaken, was es da so gibt.
Sehr gut. Und dann bei 10:01 vorbeizukommen und ab 15 Uhr, bitte, du auch, Standparty am ABSCO-Stand, ABSCO-Gemeinschaftsstand, 10:01.
15 Uhr? Spannend, naja, dann wirst du wahrscheinlich so so eine der letzten Stationen sein, weil ich wäre ja an dem Tag dann wieder zurück nach Flensburg fahren und es ist ja dann doch nochmal irgendwie 6 oder 7 Stunden Zeit, also deswegen wird das wahrscheinlich dann für den Tag die letzte.
Ich werde noch zu Raun nach Haus nach St. Gallen fahren, dann können wir eine Telco machen. Können wir Recap machen.
Genau, Recap. Wie war's? Nö, ansonsten würde ich sagen, also es ist jetzt alles gerade in Vorbereitung. Ich mache dann nächste Woche auch die Laudatio und strecke so meine Fühler aus, was ich denn so an interessanten Informationen auch behind the scenes über unseren Stuffing-Leader-Gewinner ziehen kann. Outfit ist gewählt, zwar nicht beim Personal Shopping, sondern über andere Kanäle. Und ich habe tatsächlich, also ich merke immer, dass ich angespannt bin oder das Aufregungslevel steigt, wenn ich träume. Und ich habe heute Nacht den Traum, den ich eigentlich immer habe. Und das ist jetzt sehr privat und secret, aber wir sind ja unter uns. Und zwar habe ich geträumt, ich stehe da. Und es ist just der Abend vom Pre-Event und ich bin null vorbereitet. Ich habe kein Kleid und realisiere, oh shit, ich dachte eigentlich, die Stuffing Pro ist nächste Woche. Jetzt ist sie aber tatsächlich schon morgen und ich habe keinen Vortrag vorbereitet, keine PowerPoint. Und es ist wirklich, also ich habe jetzt, es wabert jetzt noch nach, so dieses Thema, oh shit, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Das habe ich immer, wenn ich auf gewisse Events hinfiebere und wirklich sicher gehen möchte, dass es on point ist, dann sinniere ich eigentlich schon ein paar Wochen vorher drüber nach, wie was irgendwie stattfindet, was ich brauche, was ich sage und so weiter. Und mein Kopf sagt mir wahrscheinlich dann irgendwie auch mit diesem Traum, okay, jetzt lass mal laufen, es wird schon alles werden, du übertreibst ein bisschen. Ach ja. Aber es
lohnt sich. So, das habe ich nicht. Da bin ich total cool. Aber ich kenne diese Art von Träumen. Ich habe das früher immer gehabt. Bis vor kurzem, wenn ich Fieber gehabt habe, habe ich immer geträumt, dass ich bei der TU war alles noch in Berlin, wo ich studiert habe, alles immer noch so per Hand. Und dann hat man Ende Semester eine Semesterscheine abgeholt. Und dann habe ich immer geträumt, ich gehe dahin und will mein Diplomzeugnis abholen. Und der Typ, mit dem man da immer sprechen musste, so ein alter Typ, sagt, da fehlt aber noch der Schein. Da fehlt aber noch der eine Schein, um das Diplom zu bekommen. Das habe ich 15, 20 Jahre lang habe ich den Traum mit mir rumgetragen. Also schon faszinierend, was der Kopf mit uns macht, gell?
Ja, zumal, aber das ist nochmal ein anderes Thema für Between You and Me. Ich bilde mich ja fort auch zu anderen Themen und habe gerade tatsächlich oder mache das jetzt schon seit einem Jahr zum Thema Traumdeutung, was so Repräsentanten sind und was es tatsächlich bedeutet, weil es ist ja nie per se die Handlung, ne? Und jeder, der so ein bisschen apokalyptisch träumt und so Horrorträume hat, der wird sagen, ja, nee, das ist definitiv nicht mein Tagesgeschäft. Aber es sagt uns trotzdem etwas darüber aus, ne? Und dieses Thema jetzt hier, was du eben auch sagst mit diesen, es fehlt noch ein Schein, ich kann es noch nicht zu Ende machen, etc. Da gucke ich mal nach, da schlage ich mal nach, flüstere ich dir nächste Woche.
Freue mich auf die Auslösung im nächsten Podcast.
Genau, so machen wir das. So, dann würde ich sagen, wenn es nichts gibt, wir schließen positiv. Na, also wir beobachten das Pflänzchen, was sich da entwickelt, so leicht über die Schulter, aus dem Augenwinkel. Wir wollen es nicht erschrecken, aber es kommt. Werfen noch ein bisschen Sonnenlicht drauf und hoffen, dass der natürliche Lauf der Dinge sein Übriges tut.
Genau. Die Talsitte ist durchschritten. 2026 habe ich geschrieben, gibt es keinen Aufschwung für alle, sondern für die Richtigen. Das heißt, stellt sicher, dass ihr die Richtigen seid. So einfach ist das.
Und wenn ihr wissen wollt, was ihr machen müsst, dann nächste Woche, 22.10. Stand 10.01. André ist da, um die Grundfragen zu beantworten. Der Stuffing-Existenz.
Und alle weiterführenden natürlich.
Ja, die auch. Und wenn André keine Antwort hat, ich bin auch da. Ich werde mein Bestes versuchen. Also.
Alles klar, dann hören wir uns in einem Monat wieder.
No, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.